Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Intoxication-Folge. Wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir uns ein spannendes Thema zum Jahresende überlegt. Und zwar wollen wir darüber sprechen, Steuersparen durch Heirat. Vielleicht habt ihr ja auch noch vor, kurz vor Silvester nochmal zu heiraten oder sogar an Silvester selber. Ich möchte heute erfahren, was hat das für Vorteile? Hat es überhaupt Vorteile und sollten wir das alle noch dieses Jahr tun? Und ich habe mir dafür wie immer einen Experten eingeladen, hier aus dem Gemmicke-Haus. Er wird sich gleich noch ein bisschen mehr selber vorstellen. Vorher, bevor er das tut, möchte ich erstmal wissen, hast du jemals selber geheiratet? Und wenn ja, wie oft?
Ich habe geheiratet, einmal in meinem Leben. Und das war auch ausreichend. Also insofern, ich glaube, beim ersten Mal ist es ja durchgängig eine angenehme Geschichte. Wenn man das mehr als einmal macht, es liegt ja oftmals auch die Scheidung dazwischen. Und das ist eigentlich von den Gefühlen her meistens mit negativen Gefühlen verbunden. Also von daher, ich bin dem absolut positiv aufgeschlossen.
Okay, ich habe das gerade nämlich nur so frech gefragt, weil neulich habe ich einem Vortragenden zugehört und der hat sich vorgestellt und hat gesagt, wie alt er ist, wo er herkommt. Und dann hat er gesagt, verheiratet in der ersten Ehe. Und das fand ich doch so einen witzigen Fakt, dass man das heute gerne mit dazu sagt. Okay, ich wäre soweit, ich würde gerne mit dir in die Thematik steigen, aber stell dich doch gerne noch mal ein bisschen mehr vor. Wer bist du und wie lange bist du schon bei Gemmicke?
Mein Name ist Klaus Eckbers. Ich bin bei Gemmicke als Geschäftsführer tätig und bin eigentlich, solange ich denken kann, also 30 Jahre in dem Geschäft und habe
also
auch schon.
Also hast du erst mit 20 angefangen zu denken.
Genau. Und habe eigentlich schon viele Leute beraten, die sich über dieses Thema in irgendeiner Form informieren wollten. Erstaunlicherweise tendenziell eher junge Leute. Und wir kommen nachher vielleicht dahin, für die ist es vielleicht gar nicht so interessant, sondern eher für eine andere Gruppe von Menschen ist es steuerlich wesentlich interessanter zu heiraten, als jetzt unbedingt für die typischen 25-jährigen oder 30-jährigen jungen Couples, die wir irgendwie im Kopf haben gerade.
Okay, ich wollte gerade fragen, was für dich jung ist, aber ja, Dann haben wir das jetzt schon erfahren. Also, dann würde ich direkt mal mit der wichtigsten Frage anfangen. Welche steuerlichen Vorteile ergeben sich durch eine Hochzeit?
Ja, ich glaube, man muss erst einmal sich überlegen, was eigentlich der Vorteil oder Splitting-Vorteil ist. Es wird ja immer vom Splitting-Vorteil geredet, ist ja im Augenblick auch ganz stark in den Medien, was das eigentlich ist. Landläufig hat man eigentlich die Meinung, dass man, wenn man heiratet, dann zahlt einem der Staat irgendwas dazu, weil er irgendein Familienmodell fördern will. Mhm. Und das stimmt aber gar nicht, sondern das, was sich eigentlich nur tut durch die Heirat, ist, dass man nicht mehr zwei Steuererklärungen abgibt jetzt als Paar, gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich, spielt keine Rolle, sondern dass man eigentlich eine Steuererklärung abgibt. Das heißt, man zählt als ein Haushalt. Das geht jetzt nicht so weit, dass man mit den Kindern zusammen, wenn man Kinder hat, auch eine Steuererklärung abgibt. Das gab es mal bei der Vermögenssteuer. Da konnte man als ganze Familie eine Steuererklärung abgeben. Das ist nicht der Fall, sondern es ist einfach nur so, aus zwei einzelnen Steuererklärungen mache ich einen Topf.
Okay, das klingt für mich jetzt erstmal nach bürokratischen, also dass es bürokratisch ein bisschen angenehmer wird.
Es ist bürokratisch ein bisschen angenehmer und dadurch können Effekte entstehen. Mhm. Also, nehmen wir ein Beispiel. Wenn ein Paar exakt gleich viel verdient und ich packe die beiden Steuererklärungen in einen Topf und teile nachher für die Steuerberechnung wieder durch zwei, kommt ja kein anderes Ergebnis raus. So, und deshalb ist der Steuervorteil, wenn Paare gleich viel verdienen, ist der Null. Also es wird nicht vom Staat eine Prämie gezahlt oder irgendein, also es kommt nichts on top, sondern es gibt nur Situationen, wo aufgrund der Tatsache, dass ich ein Haushaltseinkommen habe, sich bestimmte Vorteile ergeben. Das liegt ja auf der Hand, wenn beispielsweise ein Partner Verluste macht und der andere hat Gewinne und ich packe das zusammen, dass das ein positiver Effekt erstmal ist in der Einkommensteuer, ja, ist klar. Oder aber, und das ist der zweite Effekt, wenn einer extrem wenig verdient und einer extrem viel verdient, also die Differenz zwischen den Einkommen der beiden Partner relativ hoch ist, dann ist auch der Vorteil relativ hoch. Mhm. Und da setzt jetzt auch so ein bisschen die Kritik an diesem Splitting-Verfahren ein, dass eben die Kritiker sagen, ja, das propagiert ein altes Modell des Zusammenlebens. Die Ehefrau bleibt zu Hause, ja. Hausfrau und Mutter verdient gar nichts, der Ehemann verdient sehr viel und natürlich
auch in der Zeit immer mehr. Er kann ja die Karriereleiter währenddessen weiter hochklettern, während sie zu Hause ist.
Genau. Und deshalb und daran macht sich so ein bisschen die Kritik dieses Splitting-Vorteils fest. Dagegen kann man allerdings einwenden, dass dieses Zusammenrechnen des Haushaltseinkommens nicht nur steuerlich passiert, sondern auch in anderen Dingen. Mhm. Wenn jetzt also beispielsweise der Mann zu Hause bleibt, die Frau verdient viel Geld, dann kann der nicht Wohngeld beantragen. Wenn man sagt, ja, ich möchte Wohngeld beantragen, weil ich habe kein Einkommen, dann wird jede Behörde sagen, ja, aber wir rechnen natürlich das Familieneinkommen zusammen und das Haushaltseinkommen. Also insofern ist das, wenn man sich jetzt nur auf das Steuerrecht konzentriert, dann ist diese Kritik halbwegs nachvollziehbar, auch mit dem Gesellschaftsmodell und dass da tendenziell vielleicht Frauen dazu gehalten werden, nicht zu arbeiten. Das ist ja die Kritik, die dahinter steht. Hm. Wenn man es aber im Ganzen betrachtet, ist es eigentlich eine logische Konsequenz, die aus der Tatsache resultiert, dass man eben alle Einkommen zusammenpackt. So, und jetzt wird dieser Splitting-Vorteil, damit man das einfach mal fassen kann, wie hoch ist der Vorteil. Ja. Also wenn die Leute gleich viel verdienen, ist der Vorteil null. Wenn wir jetzt mal so ein klassisches...
Wenn die gleich viel verdienen,
ist gar kein Vorteil. Kein Cent. Kein Cent Vorteil aus dem... Also Augen auf bei der Partnerwahl. Da sollte also jemand sein, der entweder viel mehr... Wenn beide viel verdienen und beide über dem Spitzensteuersatz liegen, also beide, sagen wir mal, jenseits der 60.000, 70.000 liegen, ist der Vorteil auch wieder null. Also Double Income, No Kids, die sind auch nicht unbedingt diejenigen, die davon profitieren, sondern so, und jetzt mal als Beispiel, wenn ein Partner 40.000 verdient, der andere Partner verdient 20.000,
ja,
ist der Vorteil, ich habe es mir aufgeschrieben, 362 Euro
also
im Jahr.
Ja,
okay. Also das ist Kiki, das lohnt sich nicht. Ne? Mhm. Wenn jetzt ein Partner 555.000 verdient,
okay,
und der andere null, ist der Vorteil so circa 18.000 Euro. Also das wäre der maximale Vorteil, den ich habe, wenn einer wirklich...
Was sind dann diese 18.000 Euro, die ich dann Steuerersparnis habe?
Oder das ist dann in der Summe weniger Einkommensteuer, die man zahlt. Okay. Also eine Steuerersparnis. So, das ist aber natürlich ein relativ extremes Beispiel. Wenn ich jetzt vielleicht einen Fall habe, wo jemand Halftime arbeitet oder wie auch immer, also Zeitarbeit hat, der andere arbeitet voll, vielleicht verdient einer 50.000, der andere 10.000, dann ist so der Vorteil 2.000 Euro. Das ist wahrscheinlich so...
Ja, aber das ist schon ein Urlaub.
Das könnte schon ein Urlaub sein. Ja. Ne? Aber es ist jedenfalls, sagen wir mal, in diesen normalen Fällen, die man immer so vor Augen hat, dass man sagt, einer verdient ein bisschen mehr als der andere, da ist das relativ marginal. Wo es natürlich eine Auswirkung hat, das ist dann, wenn einer der beiden Partner vielleicht einen Gewerbebetrieb oder eine freiberufliche oder eine selbstständige Tätigkeit hat und vielleicht auch mal Verluste macht. Oder einer baut sich gerade etwas auf, hat Anlaufverluste und der andere verdient voll. Da macht sich's natürlich bemerkbar. Ne?
Weil
der eine Verluste hat. Mhm. Wenn ich jetzt im Jahr 50.000 Euro Verlust mache, weil ich sage, ich muss jetzt hier 3 Jahre, 4 Jahre mein Geschäft aufbauen und am Anfang habe ich einfach Verluste, dann zahle ich zwar keine Steuern, aber wenn ich keine gezahlt habe, bekomme ich keine wieder. Mhm. Wenn ich aber jetzt verheiratet bin und mein Partner verdient 100.000, dann würde ja mein Verlust mit dem Einkommen des Partners zusammengerechnet werden. Und wir würden, eigentlich der Partner, aber wir würden dann insgesamt steuerlich natürlich viel weniger zahlen, als wenn wir jeder einzeln unsere Steuererklärung machen. Weil wenn ich dies einzeln machen würde, würde ich einen Verlust haben, der würde für die Zukunft schon noch fortgeschrieben werden. Mein Partner würde aber auf seine, in meinem Beispiel jetzt, auf seine 100.000 Euro durchgängig Steuern zahlen müssen. Was weiß ich, 30.000 Euro oder so. Mhm. Und da kann das schon einen ganz erheblichen Effekt haben, ne?
Okay, und warum macht das so Sinn, noch am Ende des Jahres zu heiraten? Weil das dann noch für das gesamte...
Das zählt immer fürs ganze Jahr. Okay. Das zählt immer fürs ganze Jahr, ist aber bei jungen Leuten, ja, ist es häufig, wird dieser Effekt überschätzt. Und wenn ich die Kosten einer Hochzeit...
Wieso sagst du nochmal bei den jungen Leuten, also was macht das für
ja, weil die, weil die, weil der Einkommensteuereffekt gar nicht so groß ist. Wir haben vielleicht einen anderen Effekt bei einer anderen Gruppe und da kann ich vielleicht mal ein Beispiel auch aus der Praxis einfach mal erläutern. Es kam eine ältere Dame zu mir. Mhm. Und die hatte geerbt, weil ihr Lebensgefährte verstorben war. Mhm. So, die war schon betagt, die war, ich sag mal, 80. Mhm. Und hatte geerbt von ihrem Lebensgefährten ein Häuschen, in dem die gelebt haben, in Hannover. Und dieses Haus hatte, das war kein tolles Haus, es war eine ehemalige Gartenlaube, aber das Grundstück, auf dem das Haus stand, war vergleichsweise teuer. Also der Grund und Boden war wertvoll. Mhm. Und die waren eben nicht verheiratet, weil sie gesagt haben, was sollen wir mit 80 heiraten? Und er ist gestorben und hat ihr alles vermacht, was er hatte. Mhm. Und die musste jetzt 80.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen, mhm, die sie nicht hatte. Die sie nicht hatte. Sie hat das Haus geerbt, also sie hat kein Geld geerbt. Mhm. Und wenn sie verheiratet gewesen wären, wenn die also einen Tag vor dem Versterben des Mannes geheiratet hätten, wäre die Steuer null gewesen.
Ach, okay, ja.
So, also das sind schon eher Fälle, wo es wirklich mal eine, das war echt ärgerlich, muss ja man sagen. Und die waren schlecht beraten, oh, beziehungsweise überhaupt nicht beraten und haben sich auch nicht informiert. Und da ist es eben so, dass bei der Erbschaftssteuer der Ehegatte eben 500.000 Euro Freibetrag hat, was ja schon eine Menge ist. Und zudem das Haus oder das Grundstück oder die Wohnung, in dem man wohnt, komplett steuerfrei übergeht an den überlebenden Ehegatten. Also da kann das schon eine ganz eklatante Auswirkung, ja, haben. Insofern muss man sich immer angucken, die Lebenssituation. Wenn jetzt, ich sag mal, jüngere, typische Double Income, No Kid Partner kommen, ist das eigentlich so, dass man sagt, es gibt keinen steuerlichen Grund zu heiraten.
Für eine Hochzeit, so, okay.
Da sind es häufig dann andere Gründe, die eine Rolle spielen, weil ich eben immer als Familie besondere Rechte habe, aber auch eben andere Verpflichtungen habe. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein steuerlicher Kontext, in dem das diskutiert wird, sondern häufig ein anderer Kontext, dass man irgendwo Vorteile sieht.
Ja, ich glaube, ich muss nochmal mit dieser Frage hier auch nochmal einsteigen. Und zwar, welche Steuerklasse sollten denn Ehepaare nach der Hochzeit wählen? Und ich dachte immer, man rutscht einfach automatisch in eine Steuerklasse. Und da habe ich jetzt persönlich gar nicht so einen starken Einfluss drauf, sondern...
Also, jetzt müssen wir uns beeilen. Du musst dich beeilen mit dem Ausstrahlen dieses Podcasts, okay, weil das soll gerade, es sollte eigentlich zum Jahresende gewechselt werden mit den Steuerklassen.
Ja.
Das ist aber aufgeschoben aufgrund jetzt der Geschichte, dass eben die Bundesregierung da auseinandergegangen ist.
Ach, das kannst du auch schon merken.
Ist das eine Geschichte, die jetzt, wo jetzt unklar ist, wird das noch kommen oder wird das nicht kommen? Wir hatten früher oder bis einschließlich heute, gibt es für Ehegatten die Möglichkeit, die Steuerklassen 3 und 5 zu wählen. Mhm. Bei der Steuerklasse 3 habe ich unterjährig. Es geht immer nur ums Unterjährige.
Was heißt unterjährig?
Unterjährig, das heißt, das betrifft eigentlich nur Arbeitnehmer. Mhm. Also, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, du hast überhaupt keine Steuerklasse. Mhm. Es gibt keine Steuerklasse. Du musst auf dein Ergebnis, was du irgendwie erwirtschaftest, musst du Steuern zahlen.
Ja.
Und sobald wir über Steuerklassen reden, geht es nur um den Lohnsteuerabzug, der unterjährig vorgenommen wird. Am Jahresende spielt es überhaupt keine Geige, ob ich die Steuerklasse 3 hatte, 5 hatte, wie ich das zwischen den Ehegatten verteilt habe. Das hat nur eine Auswirkung erstmal auf das monatlich netto ausgezahlte Gehalt. Ah, okay. Und dadurch, dass ich, wenn ich die Steuerklasse 3 und 5 wähle als Ehegatte, verpflichtet bin, eine Steuererklärung abzugeben, ist das natürlich am Jahresende wieder egal. Mhm. Da reden wir also nur noch über einen Zinsvorteil, den ich habe, weil ich ein bisschen weniger Steuern monatlich zahle und dafür vielleicht am Jahresende eine Nachzahlung habe. Es ist aber kein monetärer Unterschied. Und da ist es so, dass sobald ich verheiratet, also die normale Steuerklasse, wenn ich nichts wähle, ist 4. Und die ist identisch auch mit einem ledigen Arbeitnehmer.
Okay.
Also ist kein Unterschied. So, und jetzt könnte ich zum Finanzamt hinschreiben, und das kann ich auch online machen, und kann sagen, nein, ein Ehegatte hätte gerne 3 und der andere gerne 5, mhm. dann wäre es so, dass derjenige, der die Steuerklasse 3 hat, monatlich tendenziell mehr ausgezahlt bekommt und derjenige, der die Steuerklasse 5 hat, ein bisschen weniger.
Also ich kann innerhalb einer Ehe unterschiedliche Steuerklassen.
Genau, da kannst du wählen. Mhm. So, und da setzt jetzt auch wieder ein bisschen die Kritik an, warum man das ändern wollte, weil tendenziell natürlich derjenige, der mehr verdient hat, hat die Steuerklasse 3 genommen und derjenige, der weniger verdient hat, die Steuerklasse 5. Mhm. Und jetzt war es zumindest in der Vergangenheit häufig so, dass die Männer ein bisschen mehr verdient haben. Dann haben die Steuerklasse 3 genommen, haben also mehr ausgezahlt bekommen. Mhm. Und die Frauen, die sowieso schon weniger verdient haben, eher die Steuerklasse 5, die haben dann noch weniger bekommen. Und das ist die Kritik, die man an diesem Verfahren hatte.
Dass was rätst du solchen Leuten, die sowas machen?
Also ich würde das, da das unterjährig überhaupt keine, also wer damit ein Problem hat, wer wirklich sein Einkommen vergleicht auch als Ehegatte, mhm. da würde ich immer sagen, lass es doch bei den normalen Steuerklassen, der Zinseffekt ist marginal. So, wenn jetzt Leute sagen, nein, wir haben monatlich schon Schwierigkeiten irgendwie rumzukommen und für uns sind 150 Euro, die wir mehr ausgezahlt bekommen, auch um den Preis, dass wir die vielleicht am Jahresende in Teilen zurückzahlen müssen, ist uns wichtig. Ja, da sollen die Steuerklasse 3 und 5 machen. Mhm. Es kommt monatlich ein bisschen mehr raus. Ne? Aber wer damit ein Problem hat, der soll es eben bei Steuerklasse 4 belassen. Diese ganze Diskussion darum, das sollte jetzt geändert werden.
Ja.
Und es sollte abgeschafft werden. Die Steuerklassen 3 und 5 sollten abgeschafft werden.
Bist du dafür?
Ich hätte jetzt kein Problem damit. Also für mich ist das eine Locke am Hut. Also okay. Das hat keine
krasse Veränderung.
Substanzielle Auswirkung. Und ich bin jetzt kein Gegner davon, weil ich sage, da wird irgendwas tendenziell ist es so, dass dann weniger Leute Steuererklärung abgeben werden. Weil wenn ich nicht 3 und 5 habe, dann bin ich nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Und das machen dann viele Leute nicht. Und beispielsweise Spenden oder so, wenn ich jetzt 200 Euro spende, dann würde ich für 200 Euro Spende und der Steuereffekt, der aus 200 Euro Spende resultiert, gebe ich keine Steuererklärung ab. Also es wird wahrscheinlich tendenziell dann eher auch Steuerminderungseffekt auf der Strecke bleiben. Mhm. Dafür spare ich mir aber vielleicht die Mühe, eine Steuererklärung abzugeben. Ja. Also da stehen wirklich Vor- und Nachteile, stehen sich, würde ich sagen, ungefähr gleichwertig gegenüber. Ne?
Wie sieht es denn aus mit verheirateten Paaren mit Kindern? Was hat das für einen Einfluss, wenn ich da
habe? Also rein steuerlich ist da kein Unterschied, ob ich nun verheiratet bin und Kinder habe oder nur ein marginaler Unterschied, also jedenfalls kein Vorteil. Mhm. Das sind eher die anderen Dinge, die da eine Rolle spielen. Also zivilrechtliche Dinge, wo man sagt, okay, wenn Kinder da sind, ist es natürlich ein bisschen einfacher, was das Erbrecht angeht. Ich muss mich nicht kümmern. Ich habe gleiche Erziehungspflichten und Rechte. Also mit Kindern ist eher so dieser ganze zivilrechtliche Kontext so, dass es einfacher ist, das zu regeln, als wenn ich verheiratet bin, als wenn ich nicht verheiratet bin, weil einfach idealtypisch der Gesetzgeber ein bestimmtes Familienbild schon vor Augen hat.
Ja.
Und dieses Familienbild ist eben diese typische Familie mit Kindern.
Mhm.
Und für diesen Fall sind gesetzgeberisch viele Dinge geregelt, die ich, wenn ich jetzt ein anderes Familienmodell habe oder ein Lebenskonzept habe, da muss ich vielleicht mal gucken, wie regel ich das? Wie regel ich das, wenn ich vermögend bin, erbrechtlich? Wer soll erben? Wie soll geerbt werden? Wer soll sich um was kümmern? Das kann ich alles regeln, das geht alles, ist aber mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, also ein bisschen mehr persönlichem Engagement, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, wie will ich das regeln?
Jetzt habe ich so viel nach den Vorteilen gefragt. Gibt es denn auch klare Nachteile, wenn ich heirate?
Naja, die Nachteile, die liegen tatsächlich, also zum einen ist es so, dass man, wenn man heiratet, muss man sich ja Gedanken darüber machen, wie will ich möglicherweise auch wieder mich scheiden lassen? Das heißt, also wie bei jeder Firmengründung, wenn man A sagt, dann muss man auch sich zumindest mal einen Kopf darüber machen, wie ist das, wenn ich auseinandergehe. Und da ist es so, dass dann immer die Frage ist, Ehevertrag ja oder nein?
Ja. Na? Und du sagst ganz klar ja.
Ja, in vielen
Konstellationen. Unromantisch, aber
ja, es macht schon Sinn. Also wir haben ja in Deutschland, wenn man nichts vereinbart, ist man immer in der Zugewinngemeinschaft. Und Zugewinngemeinschaft heißt eigentlich, dass das, was während der Ehe an Wert Erhöhung im Vermögen da ist, dass das Hälfte-Hälfte geteilt wird. Und das ist natürlich eine Geschichte, wenn wir jetzt, nehmen wir deinen Fall, du baust dein Unternehmen auf, du hast jetzt angefangen und jetzt heiratest du und das läuft weiter und in 10 Jahren ist das eine Riesenagentur mit 500 Mitarbeitern.
Dream big, ja.
Genau, dann würdest du, und du würdest dich in 10 Jahren scheiden lassen, dann müsstest du auf die Werterhöhung während der Ehe, dann müsstest du die Hälfte abgeben. So, da kannst du sagen, wenn das auf dem Konto liegt, das ist ja gar nicht so schlimm, ja gut, dann ist die Hälfte des Geldes weg.
Ja.
Aber wenn das in deinem Unternehmen steckt, wenn du also jetzt dein Unternehmen, das muss deshalb ja noch lange kein Geld haben, sondern es ist einfach nur gewachsen, wertvoller geworden und plötzlich musst du die Hälfte abgeben, das kann schon mal sehr bitter sein. Ne? Also das,
und da zählt der Zeitpunkt des Trennungszeitpunkt und genau, nicht, als wir zusammengekommen sind.
Genau, genau. Das ist eben, das ist der gesetzliche Güterstand. So, das kann man, das kann man alles vereinbaren. Dass das anders ist. Man könnte also beispielsweise, das nennt sich dann modifizierter Zugewinnausgleich, da steht dann drin, okay, Wertsteigerungen in meinem Unternehmen, die sollen nicht in den Zugewinn reinfallen. Das kann man vereinbaren. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt im heiraten willst und du sagst jetzt, okay, mit deinem Partner gehst du irgendwo hin und regelst eigentlich den Fall des Auseinandergehens. Ist das ja rein emotional eine Geschichte, die man so nicht auf dem Zettel hat. Also es ist nicht so ganz einfach. Ne? Häufig bei größeren Vermögen oder auch bei beispielsweise bei landwirtschaftlichen Betrieben kommt das von den Eltern, dass gesagt wird, hier bitte aber mach einen Ehevertrag, damit die Wertsteigerung in der Fläche nicht den Betrieb zerstört.
Ja.
Ne? Da ist es dann einfacher, weil du dann sagen kannst, ja, das kommt von meinen Eltern. Die haben mir aufgegeben, ich habe in meinem Übergabevertrag die Verpflichtung, auch einen Ehevertrag abzuschließen.
Ja.
Aber wenn das alles nicht der Fall ist, dann ist das schon schwierig. Und man kann sich natürlich auch streiten, weil das sind so typische Diskussionen, je nach Sachverhalt, den man vor Augen hat, kann das da sehr unterschiedliche Sichtweisen geben dazu. Ne? Also insofern muss man sich dann, wenn man heiratet und wenn man jetzt Arbeitnehmer ist, ist das nicht so ein Thema. Da macht der Zugewinn wieder absolut Sinn und der Zugewinnausgleich. Aber wenn man jetzt ein Unternehmen hat oder ein Unternehmen gründen will, ist dann natürlich die Heirat gleich mit einem Aufwand verbunden, dass man sich Gedanken über einen Ehevertrag machen sollte. Ne?
Ja. Eine Frage nochmal zu den Kranken- und Rentenversicherungsbeiträgen. Hat das auch einen Einfluss, wenn ich heirate, dass das besser wird alles?
Also es
günstiger
gibt,
im besten Fall?
Ja, es gibt zum Beispiel einen Effekt, das war so der Steuerklasseneffekt. Viele Frauen, die Elterngeld beantragen wollten, und zwar länger als der Mann Elterngeld beantragen wollten, die haben dann in dem Jahr vor der Zeit des Elterngeldes die Steuerklasse 3 genommen, damit das Nettoeinkommen höher wurde. Mhm. Weil das wurde jetzt nach dem Nettoeinkommen berechnet. Da gab es mal einen Effekt, wo es wirklich ein Vorteil war, weil ich mein Nettoeinkommen über die Steuerklassenwahl so ein bisschen erhöhen konnte. In den allermeisten Fällen ist es entweder gleich oder vielleicht sogar schlechter, weil eben das Haushaltseinkommen immer zusammengerechnet wird und ich tendenziell ein bisschen eher Probleme habe, um in den Genuss von staatlichen Sozialleistungen zu kommen, weil dann immer das Einkommen zusammengerechnet wird. Es wird immer ein Familieneinkommen gerechnet. Ne?
Ja, okay. Die Folge platzt gleich. Wir sind gleich schon bei 25 Minuten und ich glaube, wir haben einen netten Einblick bekommen zum Thema Heiraten. Letzte persönliche Frage. Kannst du Heiraten empfehlen?
Ich kann das absolut empfehlen. Also es gibt so viele Vorteile. Das ist einmal eine gewisse Sicherheit, die gegeben ist. Aber alleine schon, dass man so tolle Reisen und sonstige Dinge machen kann, wenn man irgendwelche Jubiläen hat. Also es würde einem ja alles entgehen, wenn man 20. Hochzeitstag feiert oder 30. Nein, ich kann das schon empfehlen. Aber man sollte sich vorher Gedanken machen und die Steuer ist nicht unbedingt das Wichtigste dabei, sondern da spielen vielleicht ein paar andere Aspekte auch noch eine gewisse Rolle.
Am besten heiratet man die Liebe seines Lebens. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Reinhören, ihr Steuerpflichtigen. Ihr könnt gerne diesen Podcast teilen, ihr könnt uns auch gerne ein Feedback geben. Ihr findet die E-Mail-Adresse in den Shownotes und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und danke.